Im letzten Jahr richteten sich die Architekturen, veranstaltet von der Bayerischen Architektenkammer, inhaltlich neu aus. Themen wie der konsequente Wandel hin zur Nachhaltigkeit sowie die Ressourcenschonung beim Bauen rückten in den Vordergrund. An den 216 Projekten, die diese Woche am Samstag und Sonntag im Rahmen der Architekturen ihre Türen öffnen und besichtigt werden können, darunter viele Orte, die sonst der Öffentlichkeit verschlossen sind, ist das ablesbar. Um den teilnehmenden Architekturbüros die Möglichkeit zu geben, ihre Klimakulturkompetenz, so der Name des neuen Prädikats, zu zeigen, wurden 5 Nachhaltigkeitskriterien eingeführt, nach denen jedes Projekt bewertet wird. Energieeffizienz, Klimaanpassung, Flächensparen, Barrierefreiheit sowie weitere Aspekte der Nachhaltigkeit. Dieses Jahr wurden 105 Prädikate vergeben, verteilt auf 78 Projekte. 2 Prädikate für Flächensparen und Barrierefreiheit gingen an den neuen Supermarkt mit Wohnungen in der Gemeinde Steinebach am oberbayerischen Wörthsee. Wohnen und Gewerbe vereint, ein gutes, aber nicht ganz einfach umzusetzendes Konzept. Ich stehe jetzt auf dem Parkplatz des neuen Supermarktes und kann mir noch nicht so richtig vorstellen, hier auch zu wohnen. Die längliche Kiste mit grauer Holzverschalung fügt sich zwar schön in die gegebene Topografie ein und wird in das Gefälle eines kleinen Waldhangs integriert, aber die Kombination von oben wohnen, unten einkaufen erscheint mir erstmal gewöhnungsbedürftig. Neben mir steht jetzt der leitende Architekt Hubert Anneser. Wie fing das Ganze denn an?
Die Gemeinde, die hat hier vor, ja, ich schätze, dass es 10 Jahre her ist, haben sie eine ISEC-Studie beauftragt. Das ist eigentlich die ganze Ausgangslage von der
Situation. Was ist eine ISEC-Studie?
Das ist eine städtebauliche Studie. Also sprich, hat die Gemeinde wirklich entsprechende Büros beauftragt, so einen Zukunftsentwicklungsplan für die Gemeinde Steinebach-Wörthsee zu machen. Und da wurde eben der ganze Ort angeschaut und wurde analysiert, also wie ist die Wohnsituation, wie ist die Versorgungssituation, Bildungssituation. Diese ganzen Themen, auch Wegeverbindungen, wurden analysiert und wurde so eine Art Entwicklungsplan für die Zukunft eben gestrickt. Und aus diesem Entwicklungsplan ging eben hervor, dass, also erstens einmal primär, was man ja immer öfter sieht jetzt, dass man versucht, den Nahversorger wieder in den Ort zu holen, fußläufig zu erreichen.
Also nicht den Discounter auf der grünen Wiese.
Ja, ganz genau, den man ja gut kennt. Und dann wurden eben für diesen Nahversorger wurden 2 mögliche Stellungen ausfindig gemacht. Und eine davon ist hier und eine war innerhalb im Ort an der Kreuzung. Und hier im Süden, eben hier am Waldrand, steht jetzt der Supermarkt. Und das wurde gewissermaßen gemeinsam städtebaulich entwickelt und definiert. Und das war die Ausgangssituation.
Okay. Und das Besondere ist eben, dass hier Wohnungen über dem Supermarkt sitzen, ja, was immer häufiger vorkommt, aber auch noch nicht so häufig. Und die ursprüngliche Idee oder das ursprüngliche Konzept hat Hermann Kaufmann entwickelt, richtig, der Architekt. Und ja, dann wurde es irgendwann an Sie weitergegeben für die endgültige Entwurfsplanung.
Richtig, ja, genau. Wir kennen den Hermann Kaufmann ja sehr gut über Unikontakte.
Und hat an der Münchner Uni gelehrt.
Richtig, ja.
Gilt so als der Holzpapst.
Richtig, ja, genau, genau. Und das Büro HKS Architekten und auch ich, wir haben dann vom Hermann Kaufmann den Auftrag angedient bekommen und haben gesagt, ja super, tolles Projekt, machen wir wahnsinnig gerne natürlich. Und ich habe dann die Projektleitung hier übernommen letztendlich.
Was ist denn, wenn man jetzt Wohnen und Gewerbe, in dem Fall einen Supermarkt, zusammenplant, also in einem Gebäude?
Dann schrillen erstmal alle Alarmglocken.
Was ist die besondere Herausforderung?
Die besondere Herausforderung sind natürlich Emissionen, also Lärmemissionen insbesondere. Und innerhalb der Stadt ist das ja relativ einfach und gängig, weil da natürlich man gewohnt ist, mit Straßenverkehr und Lärm umzugehen. Hier in so einer ländlichen Region ist es natürlich erstmal irgendwie ein ganz großes Fragezeichen. Also gibt es da die Akzeptanz dafür? Und wie kriegt man das Ganze auch formal juristisch? Das ist eigentlich das größte Problem schlussendlich beim Bauen. Wie kriegt man das Ganze irgendwie in trockene Tücher? Und dann braucht es da natürlich eine gewisse Kompromisshaltung. Also soll heißen, das kann natürlich hier kein reines Wohngebiet sein, sondern das muss anders definiert sein, direkt, genau, hier am Supermarkt.
Ist ein Mischgebiet mit Wohnen.
Mischgebiet mit Wohnen, richtig. Und das Tolle ist aber, also dass das Wohnen mit dem Supermarkt zusammen funktioniert und zwar problemlos funktioniert, da ist ja das Gebäude hier der allerbeste Beweis dafür. Ja, es gibt also keinerlei Beeinträchtigungen für die Wohnungen oben. Also die sind jetzt seit einem Jahr bezogen. Es gibt keinerlei Probleme, Beschwerden und man kann sich mit dieser Situation sehr wohl arrangieren.
Ja. Und wieso gibt es keine Probleme? Was ist sozusagen der Clou oder der Trick?
Der Clou, der Trick ist, dass man die Eingangssituation getrennt hat voneinander. Das ist der erste Punkt. Also hier auf der Südseite ist der Parkplatz für den Supermarkt. Und die Erschließung für die Wohnungen, die funktioniert von Norden her. Also quasi es gibt nordläufig gibt es eine Fußwegverbindung. Und das heißt, die Bewohner, die gehen letztendlich von unten im Souterrain in das Gebäude rein und gehen dann direkt nach oben und sind dann oben im Wohngeschoss, was ja sehr groß ist letztendlich. Ja, es sind 21 Wohnungen obendrauf, nach Süden und nach Norden ausgerichtet. Das ist so ein bisschen so ein Kompromiss, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also man schafft es nicht, in dieser Größe Wohnungen anzubieten, die in alle Richtungen belichtet sind, sondern da braucht es gewisse Kompromisse, die man aber mit ganz schönen Mitteln dann letztendlich auch wiederum zur Qualität bekommt. Also wenn wir es zum Beispiel schauen, jede von diesen Einzimmerwohnungen hat eine eigene kleine Loggia. Die ist ausreichend groß, dass man da mit einem kleinen Tischchen und einem Stuhl draußen sitzen kann.
So eine Art Wintergarten.
Ja, richtig, genau, ein Wintergarten. Und diese Loggia, die dort ins Gebäude eingeschnitten ist, ja, die aber in dem Fensterband eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick auffällt, die bietet natürlich einen gewissen Puffer zwischen innen und außen.
Also was die Lärmemissionen betrifft.
Aber auch was das Gefühl betrifft.
Die Wohnungen sind ja, soweit ich das vom Plan entnommen habe, nicht durchgesteckt. Das heißt, die erstrecken sich nicht von der einen Gebäudeseite, Längsseite auf die andere, sondern es gibt einen Erschließungsflur in der Mitte, an dem dann rechts und links die Wohnungen liegen. Das heißt, wir haben Wohnungen, die nach Süden liegen und auch zum Parkplatz des Supermarktes. Und wir haben Wohnungen, die nach Norden liegen, auf die Wiese und zum späteren Erschließungsgebiet.
Ja.
Das heißt, die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich, so von was Lärm betrifft, natürlich auch was Licht betrifft. Ist das ein Problem gewesen oder?
Nein, ist kein Problem gewesen. Also ich habe schon Stimmen gehört, die haben das kritisiert, dass man so eine extreme Trennung, dass man das nicht machen kann. Das muss man aber sagen, also wo setzt man das Augenmerk drauf? Und in dem Fall ging es tatsächlich darum, günstigen, bezahlbaren Wohnraum, und zwar kleinen Wohnraum zu schaffen.
Das sind sogenannte Starterwohnungen, also so zwischen 25 und 60 Quadratmeter, glaube ich, groß.
Richtig, ja genau, sind Einzimmerwohnungen und Zweizimmerwohnungen. Und unter der Voraussetzung, dass es bezahlbar bleiben soll und eben auch als Starterwohnung, ist ein guter Begriff dafür, also für die Kindergärtnerin, für Leute, die irgendwo angestellt sind und sich in diesem Umfeld hier, also muss man ja schon sagen, wir sind hier im Einzugsgebiet von München und hier ist es extrem hochpreisig, wo wir hier gerade hier stehen. Es ist tatsächlich auch so, dass im Ort wenig Möglichkeiten sind für günstiges Wohnen. Ja, und da ist das eine sehr gute
Kompensation. Gerade so in diesem Bereich der Wohnungsgröße.
Ja, genau. Und wenn man dann natürlich eine Wohnung hat, die überwiegend nach Norden orientiert ist, dann muss man natürlich entsprechende Kompensationsmaßnahmen anbieten. Und in dem Fall ist das eine riesige Dachterrasse, die nach Norden rausgeht. Und die Verglasung natürlich, nach Norden haben wir nicht das Problematik mit dem Sonnenschutz, kann man natürlich auch entsprechend groß aufglasen. Das heißt, das sind eigentlich, sind das ja Aussichtswohnungen in die besonnte Landschaft. Ja, und dass man auch den direkten Bezug zur Sonne, zum Sonnenstand beibehält, ist jede von diesen Wohnungen mit einem großen Oberlicht versehen. Das heißt, also der Sonnenstand wird dann im Tagesverlauf, zieht er einmal durch die Wohnung durch und besonnt unterschiedlich dort das Innenleben. Also sprich, der Außenbezug ist nach wie vor gewährleistet zur Sonne hin.
Wer vermietet denn die Wohnungen?
Das Ganze ist ein privates Unternehmen, die Max von Bredow Baukultur aus Rosenheim, Kolbermoor. Die hat den kompletten Markt inklusive der Wohnungen erstellt. Der Markt ist vermietet an die Edeka und die Wohnungen sind direkt von ihm selbst vermietet.
Und eben zu wahrscheinlich ein bisschen gedeckelten oder?
Sagen wir mal zu vertretbaren Preisen.
Vertretbaren Preisen. Ja. Also das hat die Gemeinde wahrscheinlich mit der Baugenehmigung verbunden, oder?
Ja, das war von Anfang an das Ziel und das wurde auch eingehalten, ja, dass die Wohnungen finanzierbar bleiben für...
Für Leute, die nicht so viel verdienen.
Genau.
Die Architekturen 2024 in Bayern. Den Supermarkt mit Wohnungen in Steinebach am Wörthsee kann man am Samstag von 16 bis 18 Uhr zusammen mit dem Architekten besichtigen. Vom Umdenken in der Baubranche hin zur Nachhaltigkeit erzählen inzwischen auch viele kleinere Projekte. So etwa beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im oberbayerischen Weilheim, um Barrierefreiheit zu gewährleisten, wurde dort für das konventionelle Bestandsgebäude der Anbau eines Treppenhauses samt Aufzug in Auftrag gegeben. Der Penzberger Architekt Thomas Grubert hat sich dafür eine besondere Form ausgedacht. Als seitliche Ausstülpung steht der über alle drei Geschosse in die Länge gezogene Treppenturm in Massivbauweise mit vier gerundeten Ecken an der Krumperstraße. Der nach innen stark verschlankte Verbindungstrakt zwischen alt und neu betont diese besondere Form und natürlich die schwarze Fassade aus karbonisierter Holzschalung.
Ja, mir war wichtig, dass sich das komplett trennt von dem Gebäude, weil das Weiterbauen an der Stelle wäre nicht zielführend gewesen. Und ich wollte auch eine optische Verbindung schaffen vom Material zu dem Inhalt des Gebäudes. Das ist ja das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim. Und deswegen war mir Holz eigentlich ganz wichtig. Und Holz in einer neuen Art. Es hat sich wohl sehr bewährt.
Genau, und das ist eine Holz. Genau, karbonisierte Holzfassade.
So ist es.
Das heißt, es schaut eben so aus, als wäre das im Feuer gelegen.
Ja, das ist
es. Hätte ein bisschen gebrannt, wäre verrußt und dann gelöscht worden.
Also es wird tatsächlich beflammt und wird dann auch gleich wieder gelöscht. Es gibt mehrere Verfahren, aber im Endeffekt ist es eigentlich wie eine Köhlerei an der Oberfläche. Damit schützt es das Holz, was darunter liegt. Das ist das Besondere. Und es hat so einen leicht ledrigen Charakter. Es gibt verschiedene Oberflächen in der Richtung und das fand ich sehr spannend.
Also Oberfläche, man weiß gar nicht so genau erstmal, was es ist und kommt dann so langsam eben drauf, dass es dieses verkohlte Holz ist.
Genau, man denkt erst im ersten Moment nur, es ist eine schwarz gestrichene Holzfassade, kennt man ja irgendwo und dann kommt man hin und denkt, oh, das schaut aber doch ungewöhnlich aus und das fand ich schon sehr spannend.
Was ist der Vorteil von einer Fassade dieser Art?
Der Vorteil ist, dass man nichts machen muss, also man muss es nicht streichen. Es gibt Häuser, die sind 100 Jahre alt.
Und es ist lange haltbar, genau.
Ja, genau, es ist sehr nachhaltig und es ist im Grunde genommen eine sehr alte Handwerkskunst. Gibt es in Japan, gab es aber auch in Europa, in Belgien, in England gibt es Holzfassaden, die schon sehr alt sind und es ist halt schwarz, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber damit trennt sich das optisch vom bestehenden Gebäude und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und toll ist, dass der Bauherr mitgemacht hat, in diesem Fall das staatliche Bauamt, das sozusagen den Freistaat vertritt. Und die waren da sehr offen, als wir den Entwurf vorgestellt haben und wir haben das so miteinander entwickelt, gerade mit diesen runden Ecken. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Und wenn man jetzt reingeht, es ist trotzdem über 3 Etagen ja nur ein Treppenhaus in Anführungszeichen, aber es ist doch mehr, weil es hat rote Böden.
Es hat rote Böden, genau, die Böden im Bestand gibt es so Terrakotta-Böden und die haben wir dann in einem anderen Material weitergeführt und aus Brandschutzgründen mussten wir einen Massivbau machen, also das ist vielleicht das Einzige.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, eben fürs Amt, unter anderem für Forstwirtschaft. Warum ist es nicht aus Holz, sondern genau. Es hat innen einen Sichtbetonkern?
Genau, es hat einen Sichtbetonkern, der im Grunde genommen die Fassade von außen weiterführt. Also die Schalung hat die gleiche Breite, sie ist zwar nicht verkohlt gewesen.
Genau, und die drückt sich eben in den Beton, die Schalung, genau. Und das heißt, man hat diese Struktur drinnen genauso wie draußen, genau. Was ja schön ist. Also so ein Detail, was einfach ästhetisch Spaß macht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich finde das immer noch eine tolle, nachhaltige Sache. Das ist auch dieses grobe Material, das betont, so wie wir ja auch eigentlich ein grobes Holz haben außen, was dann wiederum mit bestimmten Farbflächen, wie jetzt in diesem Fall der Boden, das ist ein Kautschukboden, ein rot eingefärbter, der so die Ruhe reinbringt, das passt eigentlich alles ganz schön zusammen.
Und gibt es noch irgendwo eine Überraschung, also außer Treppengeländer, also das der Treppenbelag?
Treppengeländer muss man sich anschauen, weil das hat der Schlosser eigentlich fantastisch gemacht und auch der Schreiner den Bodenbelag. Auf der Treppe gibt es einen Eichenbelag und diese Materialität, die ist schon sehr beeindruckend. Also von der Handwerklichkeit, wie das ausgeführt wurde. Also das muss man sich tatsächlich aus diesem Grund schon anschauen.
Und der Handlauf, der hochläuft, ist auch oben aus Holz?
Ja, aus Eichenholz. Genau. Es ist alles barrierefrei. Wir haben das Siegel Bayern barrierefrei bekommen. Es gibt einen Aufzug, das ist eigentlich der ganze Grund auch gewesen. Es war ein zweiter baulicher Rettungsweg notwendig, deswegen das Treppenhaus. Und das Gebäude war nicht barrierefrei und deswegen gab es diesen Aufzug.
Auftrag?
Nein, Aufzug.
Aufzug, ja genau. Auftrag mit Aufzug.
Den Auftrag mit Aufzug, den gab es auch noch, ja. Ja, und mehr, viel mehr ist es eigentlich nicht. Es ist eine kleine, feine Kiste.
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim zu besichtigen am kommenden Sonntag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Im Rahmen der Architekturen gibt es am Wochenende in ganz Bayern alle möglichen Bauformen zu erleben, etwa den stimmigen Neubau eines Blindeninstituts in Aschaffenburg, Nilkheim oder den Umbau einer Scheune in ein Wohnhaus mit Büro im unterfränkischen Rannungen. Da ist das neue, besonders energieeffiziente Umweltbildungszentrum in Augsburg ein Lernort für nachhaltige Entwicklung an der Schnittstelle zwischen Stadt und Natur, oder die Neugestaltung des Donauufers im schwäbischen Lauingen. Da geht es natürlich auch um Überlegungen zum Hochwasserschutz. In Niederbayern, in Triftern, lockt das Haus für zeitgenössische Kunst Alte Post, ein denkmalgeschützter Stadel, der zu einer Begegnungsstätte geworden ist, oder die Revitalisierung der ehemaligen Maschinenfabrik Sommer in Landshut. Ich stehe jetzt nördlich von München in Freising vor dem ikonischen Neubau einer Energiezentrale. Architekt Johannes Dantele hat den Ort zusammen mit seiner Frau Kerstin Dantele simpel und doch sehr prägend gestaltet. Ein Blockheizkraftwerk für Nahwärme und Strom mit einem Quartierscafé und im Moment, ich schaue nach oben, einem Storchenpaar auf dem 24 Meter hohen Kamin. Wir haben sich da gleich einquartiert.
Ja, das Riesenthema jetzt mit dem Landratsamt, weil die Gefahr, dass die quasi den Abzug quasi zubauen mit ihrem Nest. Aber es funktioniert, da ist extra eine Drohne raufgeflogen jetzt und hat das geprüft. Und bis August dürfen sie da bleiben. Also eigentlich ist das super schön, weil es gleich hier das Vöttinger Moos angrenzend da hinten. Und da sind die.
Toll.
Und es ist schön, dass sie da sind.
Ja. Ja, wir befinden uns jetzt vor einem Kraftwerk, einem kleinen Kraftwerk, kann man sagen.
Ein kleines Blockheizkraftwerk für eine Quartiersversorgung, quasi eine dezentrale Energieversorgung mit Wärme und Strom.
Und wir befinden uns so vor den Toren von Freising andererseits, das heißt eigentlich auch in einer Art Industriegebiet.
Genau.
Welches jetzt aber so ein bisschen mit Wohnbebauung durchmischt wird.
Genau, also das ist quasi eine neue Entwicklung von einem Wohnquartier hier. Das war früher reines Gewerbegebiet mit Discounter, Baumarkt und sowas. Hier genau an der Stelle war ein Recyclinghof, quasi ein Schrottplatz, wo dann bei Wind so die Plastikfolien rumgeflogen sind. Und das ist jetzt hier von der Stadt Freising neu entwickelt worden, auch eben mit entsprechenden Investoren und so weiter. Und da entstehen jetzt hier relativ großmaßstäbliche Wohngebäude. Jetzt klappert der Storch gerade, ich weiß nicht, ob man das hört.
Denke schon.
Ja. Und für diese Quartiersversorgung wurde extra eben dieses Heizkraftwerk, dieses Blockheizkraftwerk errichtet.
Und das versorgt wie viele Wohnungen dann?
Puh, das dürften einige Hunderte sein, genau weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Und das ist ein Heizwerk, welches auf welcher Basis funktioniert?
Das ist damals noch entschieden worden, dass das auf Gas basiert und das ist eben relativ effiziente Technologie. Es könnte auch auf Biogas umgestellt werden.
Und das Besondere an dem Heizwerk ist zum einen, finde ich, dass es wirklich ästhetisch heraussticht. Es ist mit einer Sichtbetonfassade ausgestattet, unten teilweise in Holz. Und es gibt ein riesiges Bullauge, wo man so ein bisschen in das Innere des Heizkraftwerks reinschauen kann. Und es gibt vor allem unten auch ein Café, genau, welches noch nicht fertig ist, welches noch nicht bezogen ist sozusagen, aber so eine Art Quartierscafé.
So ist der Plan, genau. Also da suchen die Stadtwerke gerade einen Betreiber. Und das war eben auch Intention der Stadt Freising. Also grundsätzlich ist die Lage dieses Gebäudes besonders, weil es quasi hier diesen sogenannten Quartiersplatz besetzt. Und wenn man aus Freising rausfährt, hier raus, fährt man quasi 500 Meter schnurgerade auch genau auf dieses Kraftwerk zu. Wir sind direkt an den Bahngleisen, also auch wenn man mit der Bahn nach Freising kommt oder aus Freising rauskommt, fährt man direkt hier vorbei. Also es ist, sagen wir, an relativ prominenter Stelle und das trägt natürlich eine gewisse Verantwortung, dass man hier einfach diesem prominenten Platz Rechnung trägt, A mit der Gestaltung und B mit der Nutzung, und es wurde auch von der Stadt Freising im Grunde initiiert, dass man so ein hybrides Gebäude schafft, das einerseits die Umgebung mit Wärme und Strom versorgt, aber auch mit sozialer Komponente hier dienen kann.
Ja, auch also um das Kraftwerk herum so ein bisschen eine Anlage, eine Freianlage mit Beeten bzw. mit Blumenwiesen, mit Bäumen, mit Bänken, mit Spielplatz, alles dabei.
Genau, also dieser Quartiersplatz soll einfach hier als Mitte dieses neuen Wohngebiets funktionieren und dieses Café, das dann hier installiert werden soll, ist dann das Zentrum. Und für die Gestaltung des Gebäudes war natürlich, sage ich mal, die Herausforderung, diese verschiedenen, teilweise konträren, zunächst konträr erscheinenden Nutzungen gestalterisch und konstruktiv unter einen Hut zu kriegen. Ja.
Mit dem hohen Schornstein erinnert es mich manchmal fast so ein bisschen an das berühmte Pink Floyd Cover. Gibt es ja so ein Cover mit einem Kraftwerk drauf, was Sie vielleicht auch kennen.
Kenne ich, ja klar.
Hat sowas irgendwie auch Sie inspiriert oder?
Natürlich ist man als Planender nie frei von Einflüssen, ob die jetzt bewusst oder unterbewusst irgendwie kommen, das speichern wir alles irgendwie ab. Und wir wollten halt hier eigentlich eine Hülle schaffen, die so ein bisschen für sich steht und nicht zunächst jetzt einem rein technischen Gebäude zugeordnet werden kann.
Gehen wir vielleicht mal rein. Ja, hier kommt das Café rein.
Genau, also das ist jetzt hier 40 Quadratmeter Grundfläche, kleine Geschichte. Und was interessant ist, ist jetzt hier die Höhe. Dieses Kraftwerk ist im Grunde dreigeschossig, Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, was auch untypisch ist für so eine Anlage. Und diese Gebäudehöhe haben wir hier einfach durchgezogen und so hat der Raum hier quasi 7 Meter lichte Höhe.
Ja. Und da sitzt dann oben auch nochmal ein Hullauge drin und auch ein Dachlicht, ein rundes.
Genau. Also dieses Bullauge ist auch so ein bisschen so das Gesicht zur Stadt. Genau auf diese 5 Meter breite Fassade fährt man eben hier geradezu. Und das ist so eine ganz markante Blickachse, die wir einfach mit der Fassade da auffangen wollten.
Und die Fensterfront des Cafés kann man so wie ein Leporello insgesamt aufklappen.
Das war der Gedanke, dass sich im Grunde dieser Innenraum bei geeigneter Witterung einfach nach außen erstreckt und dass dann hier bestuhlt wird und sich einfach hier also die Grenze zwischen innen und außen auflösen. Und dann wollen wir und wünschen uns, dass da einfach Leben reinkommt auf diesen Platz.
Die neue Energiezentrale in Freising an der Angerstraße. Die Besichtigung ist am Sonntag von 17 bis 18 Uhr möglich. Prägende Themen der Architekturen 2024 sind dieses Jahr die zunehmende Durchmischung von Gewerbe- und Wohngebieten, die Nachverdichtung und auch das Bauen im Bestand. Die Sanierung und Optimierung von in die Jahre gekommenen Gebäuden, etwa die Transformation eines Gymnasiums im oberpfälzischen Neustadt an der Waldnaab mit einer neuen, spektakulär spiegelnden Fassade. Die Architekten Peter und Christian Brückner haben die Beton-Brütt-Architektur aus den 1970er Jahren in die Gegenwart geholt und dem Gebäude somit wieder eine Zukunft gegeben. Vor ein paar Jahren hatten die beiden in einem öffentlichen Vergabeverfahren den Zuschlag bekommen. So war es doch, Peter Brückner, oder?
Damals, wie wir uns die Sache angeschaut haben, also das war so ein ganz entscheidender Punkt einfach, da bin ich quasi mit meinem Bruder durchgegangen und wir haben gesagt, diese Schule hat großes Potenzial, aber natürlich auch einiges an Defiziten, die hier da sind. Aber wir finden, dass das ein exemplarisches Beispiel ist eigentlich für die Zukunft. Wie geht man mit Gebäuden um aus den 70er und 80er Jahren?
Worin liegt dieses Potenzial? Also wir stehen jetzt gerade in der großen Aula, das ist die Empfangssituation.
Genau.
Das ist schon mal, die ist dann am Ende so leicht gestuft. Also es gibt so eine Art Amphitheater oder Atrium, wahrscheinlich auch für Veranstaltungen hier in der Aula.
Genau.
Aber wo waren die Punkte, wo ihr gesagt habt, das ist das Potenzial?
Das Potenzial war erstens mal die Lage, wo sich dieses Gebäude befindet. Das heißt, es ist damals in den 70er, wie oft in vielen 70er, 80er Jahren Bereichen, hat man die Sachen ausgelagert. In dem Fall wirklich in einen Campus und in einen großen Schulcampus.
Genau, also hier liegen auch noch andere Schulen.
Das ist die Mittelschule, Grundschule, Kindergärten, Schwimmbad, all das. Und das wurde alles in einem Campus im Grünen für Neustadt zusammengefasst.
Genau, und
das
liegt so ein bisschen am Hügel, also ein bisschen oberhalb,
genau.
Also mit Talblick.
Genau, auf die Altstadt runter. Diese Lage ist schön, das muss man einfach mal sagen, mitten im Grünen. Und die Potenziale waren natürlich auch innen drin. Einerseits die Flächen. Solche Flächen, wie damals in den 70er, 80er Jahren geschaffen worden sind, würde man jetzt bei neuen Schulen nie mehr generieren können.
Also größere Flächen, mehr Richtig. Freie Räume. Nicht
Richtig.
Quasi gleich immer mit dem Zweck definiert, sondern offen.
Genau. Es ist ein gutes Kind seiner Zeit gewesen, mit all den ganzen Dingen, die da sind. Probleme waren natürlich, dass es innen sehr, sehr dunkel war. Es waren da in der Aula, wo wir jetzt stehen, war die Decke abgehängt. Wir haben sie dann entsprechend erhöht und durch noch eine Lichtdecke ersetzt. Der Eingang war auch relativ versteckt auf der falschen Seite. Wir haben ein ganz anderes Entree dann gemacht, auch mit der Verlagerung des Haupteingangs, mit dem Thema auch, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Grün, das außen um dieses Gebäude rum ist, ins Gebäude hereinholen und verändern letztendlich dann die Fassade, indem wir sie öffnen, nach außen.
Ja. Jetzt müssen wir im Grunde genommen nochmal nach draußen gehen, weil draußen ist diese Fassade aufregend.
Richtig.
Ihr habt ihr verspiegelt.
Richtig.
Das schauen wir uns jetzt vielleicht einfach mal an.
Können wir gerne machen. Müssen wir bloß aufpassen,
dass wir dann auch wieder reinkommen.
Legen wir da was her.
Soll ich den Eimer da hinten holen? Den können wir da reinstellen.
Ja.
So. Ja. Dieser Bauteil, der jetzt hier verspiegelt ist, gab es den vorher schon oder ist der neu?
Also die Grundidee, die wir gesagt haben, ist, wir haben diesen Betonbau vorgefunden. Das ist ein Kind seiner Zeit und hat auch noch diese Qualitäten. Aber wir möchten schauen, wie können wir mit einfachen Mitteln gestalterisch da was verändern. Und da ist die Idee entstanden, in den Betonfertigteilen sind letztendlich diese Kanneluren drin.
Genau, das sind so Vertiefungen, also
Rillen
quasi,
genau.
Die senkrecht laufen in dem Fall. Also ähnlich wie bei Säulen bei Antiken, muss man sich das vorstellen.
Genau das Gleiche. Und das ist quasi ganz rum. Und wir haben gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass wenn wir hier mit einem Material hineingehen, das die Umgebung reflektiert, im wahrsten Sinne des Wortes, bekommen wir eine Fassade, die einerseits noch das bestehende Material in sich trägt, auf der anderen Seite aber tagtäglich Wetter, auch im Wechsel der Jahreszeiten haben wir immer diese Reflexion auch in diesen Fassaden. Und das war das Versprechen, das wir damals gegeben haben. Sie kriegen nicht eine Fassade, sondern jeden Tag eine andere.
Je nach Wetter, weil es eben spiegelt. Und dann muss ich das so vorstellen, dass also in diesen Vertiefungen, in diesen Rillen sitzt dann immer in der Vertiefung eine, ja, das ist wahrscheinlich ein Metallstreifen,
richtig,
der senkrecht läuft, der aber eben spiegelt.
Genau, der ist poliert, das ist ein Alu-Kubont, das ist so ein Kompositbauteil und hat dadurch natürlich diesen hohen Reflexionsgrad und verändert natürlich das Bild.
Und dazwischen sieht man aber immer noch diese körnige, grobe Steinstruktur oder Betonstruktur.
In Betonstruktur. Dem Fall. Und da ist auf der einen Seite die Präzision dieser spiegelnden Oberfläche und auf der anderen Seite das Archaische dieses Steins.
Ich sehe Wald.
Ja.
Der spiegelt sich.
Und das hat eine Faszination. Und dadurch nimmt man diesen Betonbau natürlich seine Schwere und gibt ihm was hinzu, das dem Ganzen natürlich auch die zeitgemäße Aussage natürlich dann verleiht.
Die Transformation einer Schule aus den 1970er Jahren in ein modernes, lichtes und die soziale Begegnung förderndes Gebäude. Zu besichtigen am Samstag in Neustadt an der Waldnaab von 14 bis 15.30 Uhr.